Welches Thema soll man aufgreifen? Und doch viele sind interessiert, wie ist das einzuordnen? Was kommt auf uns zu? Wie sieht das aus jetzt? Und es sind doch viele erschütternd Fragen geworden. Und ein Vorteil dieser völlig unverhofften Ereignisse ist, dass manch einer nachdenklich wird. Das, was so sicher schien, ist nicht so sicher. Und liebe Freunde, wir sind jetzt öfters da in den Hauskreis von Martin und Elke Kamphaus. Die lassen auch grüßen. Und da leitet einer diesen Bibelkreis. Das hat mich schon beeindruckt. Man merkt an ihm, dass er nicht aus frommem Hintergrund kommt. Und Gott hat Großes an ihm getan. Und er erzählte mir von seinem Vater. Und der war in dem Sinne nicht nur nicht gläubig, sondern der war wirklich auf Kontra gestellt. Und wenn der Name Christus fiel, dann in Verbindung mit schmutzigen Worten oder schlimmen Worten und nicht jemand, der irgendwie noch was geduldet hätte, ablehnend, voller innerer Selbstüberzeugung seine Frau, also die Mutter von diesem Michael, der diesen Bibelkreis leitet, katholisch, hat einmal im Jahr ihr gestattet, in die Kirche zu gehen, das war's. Also völlig in sich überzeugt, klassisches Beispiel des autonomen, gottlosen, sich selbst verwirklichten und auf sich selbst vertrauenden Menschen. Ja, und dann musste er ins Krankenhaus wegen Prostata-Diagnose und die Ärzte schauten bedrückend rein und dann fragte einen der dabei stehenden Ärzte, was besagt diese Diagnose? Es ist ein ganz aggressiver Krebs, in 3 bis 6 Wochen sind sie tot. Da beginnt er zu weinen. Da war es vorbei mit der eigenen Kraft und der eigenen Zuversicht. Und dann erinnert er sich, dass sein Sohn ihm ja von Jesus erzählt hat, hat er natürlich massivst abgewehrt, eben mit zum Teil schlimmen Vokabeln. Und dann geht er auf diesen Sohn zu und lässt sich das Evangelium erklären und Gott in seiner Barmherzigkeit nimmt ihn an. Also das hat mich wieder neu bewegt, denn rein von menschlicher Perspektive würde man sagen, so geschieht dir recht und du warst derartig widerstrebend. Es gibt ja Leute, die sind einfach, ja, nicht gläubig, aber soweit tolerant und so weiter, nicht aggressiv, das war der alles. Und dann bricht alles zusammen. Und findet Versöhnung mit Gott. Und das ist eigentlich unser Proprium. Das ist die wichtigste Botschaft. Und das ist in gewisser Hinsicht der Vorteil, Anführungszeichen, von dieser unerwarteten Pandemie, die einige eine Plandemie nennen. Ob es das stimmt, weiß ich nicht. Dass sie jetzt doch nachdenklich werden. Was bleibt und was kommt auf uns zu? Wie geht es weiter? Das bewegt die Menschen. Und jetzt haben wir ja in der Bibel wirklich ein Kursbuch. Und für die, die das nicht klar ist, vielleicht jetzt über Internet zuschauen, nach dem Evangelium die zweite wichtigste, häufigste Botschaft ist das zweite Kommen unseres Herrn. Unser Herr wird wiederkommen, so sehr die Welt das natürlich ausgeklammert hat. Also die älteren Jahrgänge, die wissen noch, wer Gagarin war. Martin, du lächelst wissend. Ja, Kosmonaut, bitte, Kosmonaut. Das ist ja politisch inkorrekter Potenz. Astronauten sind die Amerikaner. Das waren die Russen und die waren die Ersten im All. Haben sie auch ein riesiges Denkmal dahingestellt, so wie Prometheus auffahrend in himmlische Örter. Und da gab es dann in der DDR noch so einen Spottspruch, dass Jesus fuhr zwar in den Himmel, aber kam, aber man hat da nicht. Aber man hat damit kein Glück, denn er kam nicht mehr zurück und so weiter. Das ist die Welt, rechnet nicht mit den Zusagen Gottes. Und dann habe ich eben mit Martin vereinbart, ein Thema aufzugreifen, das in den Hauskreisen einige schon kennen, gehört haben, weil wir da das Matthäusevangelium durchgenommen haben und da ist eben die berühmte Wiederkunftsrede und da kommen dann eben Hinweise vor, dann besonders im Lukasevangelium, was sich da anbahnt. Und Wir lesen Matthäus 24 ab Vers 1 in dieser bekannten Ölbergrede. Jesus ging hinweg von dem Tempel und seine Jünger traten zu ihm, dass sie ihm zeigten des Tempels Gebäude. Vorher kommt die berühmte Prophetie von der Zerstörung des Tempels. Dein Haus wird wüst gelassen werden. Denn ich sage dir, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprecht, Baruch haba b'shem Adonai. Das ist der einzige hebräische Satz. Also keine Angst, viel mehr Hebräisch kann ich nicht. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gelobt sei der, der kommt. Und dann haben wir eben das Kommen. Und das Haus wird wüst gelassen werden. Warum geschieht das? Und hier haben wir es prophetisch, typologisch. Er ging hinweg von dem Tempel und die Jünger traten zu ihm. Die Herrlichkeit des Herrn verlässt den Tempel. Er geht hinweg. Um Gott anzubeten vor Golgatha, musste man nach Jerusalem pilgern. In 1. Könige 8, Vers 10, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte dieses steinerne Gebäude, das Salomo gebaut hat. Jetzt verlässt sozusagen die Herrlichkeit Gottes Jerusalem, geht hinweg, die Jünger traten zu ihm. Und sie zeigten ihm des Tempels Gebäude, das schönste Gebäude im römischen Machtbereich, von der Ausdehnung her das größte Gebäude der antiken Welt, und das war wahrscheinlich ein gewisser Stolz. Hier ist der Beweis, Gott ist unter uns, wir sind das auserwählte Volk. Wir haben hier ja sichtbar. Und das zeigt eine Tendenz des Menschen. Wir klammern uns gerne an etwas Sichtbares, etwas Spürbares, etwas, was wir fühlen können, und legen nicht so viel Wert darauf, wie sieht es hinter den Kulissen aus. Wir tragen viele Masken. Ich erwähne das deswegen, in Jeremia 7 sagt der weinende Prophet, den man fast umgebracht hätte, weil er gesagt hat, Gott wird den Tempel zerstören. Das war eine Art Gotteslästerung erster Ordnung. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel. Dreimal hintereinander. Hier ist doch der Beweis. Wir sind Gottes auserwähltes Volk, wir sind im Wohlgefallen Gottes. Sondern bessert eure Herzen und eure Tun. Und in den Vers 2 kommt eigentlich ein Schlüssel für diesen ganzen Abschnitt, für die ganzen Ereignisse der letzten Tage. Kennen einige schon aus meinem Munde. Ich habe das früher auch nicht realisiert, überlesen. Und der Herr sagt zu diesem Tempel, seht ihr das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird nicht ein Stein auf den anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und was sich da abspielt in den Herzen eines jüdischen Menschen, kann man sich nicht vorstellen. Das war ein absoluter Schock. Bringe gern den Vergleich mit den Twin Towers, die eben am 11. September 2001 in sich zusammenstürzten. Hätte man einen Amerikaner ein oder zwei Tage vorher gesagt, hätte ihnen gezeigt, diese Symbole ihrer wirtschaftlichen Dominanz, ihrer Vorherrschaft, siehst du das alles, es wird kein Stockwerk auf den anderen bleiben, das nicht zusammenstürzt. Und er hätte mir das geglaubt, der Schock in seinem Herzen ist nicht vergleichbar mit dem, was sich im Herzen eines jüdischen Menschen abspielte, dass der Tempel zerstört wird. Wenn man liest den Bericht des Augenzeugen Flavius Josephus über die Zerstörung Jerusalems. Also wenn jemand Zweifel hat an der Verlässlichkeit der Bibel, der biblischen Prophetie, empfehle ich ihm zu lesen den Klassiker der Weltgeschichte, De Bello Judaico, der jüdische Krieg. Ich habe das als relativ jung Bekehrter gelesen und habe ich erkannt, was die Propheten vorausgesagt haben, von Mose bis Hesekiel und Jesaja und Jeremia besonders, hat sich nicht nur ungefähr und vage oder in etwa oder so etwas vorausahnen, sondern allen Einzelheiten erfüllt. Unglaubliche Lektion. Und er sagte auch unter anderem, eine tiefe Stille legte sich über die Stadt und die Nacht des Todes erfüllte alles. Und wenn man Josephus liest, die Juden haben für den Tempel ihr Leben weggeworfen wie nichts. Das war ja alles. Und das wird dir weggenommen. Und so haben wir hier einen Schlüssel, liebe Freunde, liebe Geschwister, es wird Schockwellen geben am Ende der Tage. Und der 11. September war so eine Schockwelle. Der Herr spricht dann in den folgenden Sätzen, es werden seine Erdbeben und Hungersnöte, Kriege und Kriegsgeschrei und so weiter. Und Erdbeben bedeutet eigentlich, das, worauf ich mich verlasse, wird mir weggenommen. Angenommen, wir hätten jetzt ein Erdbeben, wir kennen das hier so gut wie gar nicht. Das ist mal ein Schock. Ich habe mehrere Erdbeben erlebt, aber das war mehr oder weniger Fußmassage. Aber es gibt so Erdbebenwellen und Leute, die das miterlebt haben. Du stehst da und auf einmal ist schlagartig alles, worauf du dich gründest, dir weggenommen. Das sagen die, das ist ein existenzieller Schock, den kann man nicht in Worte fassen. Da erkennt der Mensch auf einmal seine absolute Hilflosigkeit. Und für mich war so ein Schock praktisch die Neudefinition der Ehe. Das hat noch nie eine Generation vorher gewagt. Die Neudefinition der Geschlechter. Und das, was Jahrhunderte gegolten hat, Jahrtausende, was nie ein Mensch in Frage gestellt hat. Nichts ist ja eigentlich in dem Sinne natürlicher und komplexer als die Polarität Mann-Frau wird eingeebnet. Das sind Schockwellen. Und jetzt kam da praktisch aus heiterem Himmel da dieses Virus. Wir lesen das in der Parallelstelle in Lukas 21, Vers 11. Da heißt es, und da steht dieses Wort jetzt für Seuchen. Er sprach zu ihnen, Vers 10, es wird sich erheben, ein Volk wieder das andere und ein Reich wieder das andere. Gut, dass das hier fixiert ist. Ich komme ja manchmal in Schwung und durch Ekstase, fliegt durch den Raum, Wasser und auch Vase. Vers 11, und es wird geschehen, große Erdbeben, hin und her, Pestilenz, da steht das Wort, Leumos. Und teure Zeiten, das werden Schrecknisse und große Zeichen von Himmel geschehen. Schrecknisse vor Bedrohung, die Vulgata sagt Terror. Empörungen, das griechische Wort heißt eigentlich Revolutionen, Umstürze. Dinge werden bewegt. Und jetzt kann man schon fragen, Matthäus 24, ihr werdet hören von Kriegsgeschrei und solchen Plagen, Hungersnöte, Erdbeben, was ist daran so besonders? Und ein Schlüsselvers ist, das ist der Anfang der Wehen. Und das ist ein rabbinischer Ausdruck, man spricht von den Wehen des Messias, die kommen werden, und das ist ein Bild, das die Bibel sehr oft gebraucht. Der Schmerz wird über dich kommen, wie über ein schwangeres Weib und so weiter, Salonicher im Alten Testament, jede Menge. Du wirst schreien wie eine Gebärende, ist hochinteressant. Ist also den Rabbinern bewusst gewesen, Matthäus schreibt ja für die Juden das Königsevangelium. Hier wird ja auch der Thron der Herrlichkeit erwähnt, zweimal in diesem Evangelium. Den Ausdruck gibt es nur bei Matthäus, das heißt Königswürde in besonderer Form. Und das ist der Anfang der Wehen. Und jetzt, wir glauben ja, dass derselbe, der das Geheimnis des Lebens geschaffen hat, die Beziehung zwischen Mann und Frau, die Möglichkeit der Geburt, auch der Schöpfer ist dieses Universums. Und hier also Parallelen, je näher diese Geburtsstunde der neuen Weltordnung kommt, wie die Rabbiner eben durch den Messias erwarteten, desto schneller, heftiger und immer kürzeren Abständen kommen diese Wehen. Ich habe dann noch Folgendes aufgegriffen, gehe hier nicht in die Details, es ist nämlich auch wirklich alles noch nicht erfreulich. Es ist hochinteressant, das, was in Matthäus 24 so angestoßen wird. Seht zu, dass ich niemand verführe. Kriege und Kriegsgeschrei, Hungersnöten, Erdbeben, kommt im Buch der Offenbarung, kann man wirklich sozusagen weiter nachverfolgen, als Abschluss zu einem buchstäblich dramatischen, apokalyptischen Höhepunkt. Dazu nur eine Stelle, die bei mir ja auch sozusagen Klick gemacht hat. Es werden sein Erdbeben, Offenbarung 16, Vers 18. Und dann heißt es, und es geschah ein Erdbeben, welches nicht gewesen ist, seit Menschengedenken, ein Erdbeben so groß. Also es kommt dann buchstäblich zu seinem Höhepunkt. Und wie ist das jetzt mit dieser Corona-Seuche einzuordnen? Also da gibt es wirklich zwei Lager. Und wir sollten da großzügig sein, denn es ist ja nicht eine theologische Frage. Man kann fast sagen wie in Römer 14, es gibt Schwache und Starke. Luther übersetzt, wer schwach ist, ist Gemüse. Sind die Vegetarier, die ganz Schwachen sind die Veganer. Ist aber jetzt nicht inspiriert, was ich jetzt sage. Diente nur zur Auflockerung, weil da gab es solche, die sagen, nein, wir können das Fleisch nicht essen, ist den Götzen geweiht worden. Und andere sagen, nein, es sind nicht Götzen, wir glauben an den Schöpfer und er ist Herr über alle und hat uns nichts zu sagen. Und dann sagt uns Paulus und andere, die meinten doch besondere Tage und Feste halten zu können, andere halten alle Tage gleich. Und da sagt Paulus, in der Speise und in der Tagesfrage müssen wir einander ertragen. Das ist eine Art Lackmustest, ob wir uns wirklich in Liebe ertragen können, sozusagen Schwache, Starke, dass der da fröhlich das Götzenopferfleisch isst. Also ich darf hier Folgendes bekennen, als wir in Brasilien waren und da haben die ja ihre Geister und da haben die ihre Opfer und dann fuhren wir da zum Meer und da war ein Baum und da lagen super Weintrauben. Und da habe ich mich auf 1. Korinther 8 berufen und habe gedacht, bevor die hier verrotten und haben die Freiheit und habe mir die schmecken lassen. Und andere sagen, nee, du, das ist unmöglich. Und da gibt es Menschen, die haben da Ängste und Kämpfe und da sollten wir uns nicht über sie stellen, sondern in Liebe tragen und ertragen und füreinander beten. Noch dazu in dieser Frage, da gibt es wirklich zwei Parteien. Die eine sagt, das ist ein Hype, das wird übertrieben. Eine normale Grippe hat mehr Tote als dieses Virus. Und andere sagen, nein, es ist gefährlich, es gibt Langzeitwirkungen. Jetzt bin ich kein Virologe. Man spricht bereits von einer Virologie, weil da so viele verschiedene Stimmen kommen. Wir sind ja nicht Experten, wir lassen einander stehen. Und es ist schrecklich zu vernehmen, dass Gemeinden sich zerstreiten und spalten wegen dieser Virusfrage. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass nach diesem Lockdown, wenn man dann wieder einen Präsenzgottesdienst abhalten darf, ein Drittel ungefähr fehlt. Es läuft eine Erzichtung. Also ich weiß es nicht, gibt hier verschiedene Lager und nur eines muss ich schweren Herzens sagen. Man wird es am liebsten nicht sagen. Aber von diesem Bild der Wehen, dass die Abstände kürzer werden und dass sie dann immer regelmäßiger und intensiver kommen. Etwas, das man sehr gut aufzeigen kann anhand Vers 11. Es werden sich viele falsche Propheten erheben, werden viele verführen, wieder immer mehr in immer kürzeren Abständen alle möglichen Strömungen kommen und hörendes Gebet, prophetisches Gebet, Herzensgebet, zentrisches Gebet, immer neue Entdeckungen und so weiter, dass es sich intensiviert und beschleunigt. Und ich neige eigentlich zu denen, die sagen, nee, da ist viel gesteuert. Uns haben Leute erzählt, dass man Geld bekommen hat dafür, wenn man als Todesanzeige Coronavirus schreibt. Dass die eigentlich wollen, dass da irgendwie so eine Art Panikmodus entsteht. Ich weiß es letztlich nicht. Und ich also neige dazu, dass da übertrieben wird, aber vom Buch der Offenbarung her steht in Offenbarung 9, wo dann diese Zornes- und Gerichtsschalen über eine gegen Gott rebellierende Welt erwähnt werden, von diesen Plagen ward getötet der dritte Teil der Menschen. Und ich sage den Leuten, es steht hier ein anderes Wort, da steht nicht Leumos, da steht Pläge. Und jetzt steht da hier jemand, der die Bibel wirklich glaubt. Und das nicht einfach allegorisiert. Und ich sage den Leuten dann auch ganz bewusst, hoffentlich haben die Brüder recht mit ihrer Eschatologie, mit ihrer Lehre von der Endzeit, dass die Gemeinde vorher entrückt wird. Denn, liebe Freunde, ist vom Standpunkt einer Bibelarbeit interessant, es kommen Seuchen, kommen Plagen und dann die apokalyptische Ausreifung, der apokalyptische Höhepunkt im Buch der Offenbarung von diesen Plagen, ward getötet, der dritte Teil der Menschen, in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, aber wird für ihnen fliehen. Das ist so furchtbar, das möchte ich nicht mehr erleben. Ist ja leicht, das vorzulesen und zu zitieren, musst ja nicht mehr vorlesen, hab's im Kopf auswendig, aber da dabei zu sein, und da wurde ich erinnert an den König Josia, von dem die Bibel sagt, es gab nie einen König, der seinen Herrn so liebte wie Josia und weder abwich noch zur Rechten noch zur Linken. Und als man ihm die Bibel vorliest, man findet im Tempel da eine Rolle des Mose, da zerreißt er seine Kleider. Er weint und dann lässt ihn Gott sagen, durch die Prophetin Hulda, weil du im Herzen betroffen bist und weil du dich gedemütigt hast vor dem Herrn, deinen Gott, und dann die Kleider zerrissen hast und von mir geweint hast. Deswegen habe ich es auch erhört, spricht der Herr. Darum will ich dich in Frieden zu deinen Vätern sammeln, dass deine Augen nicht sehen müssen das Unheil, das ich über diese Städte bringen werde. Vers 11, viele falsche Propheten. Vers 12, Luther übersetzt, der Unglaube wird überhand nehmen, wörtlich die Anomie, die Gesetzlosigkeit. Also, bestes Beispiel Gender, die Schöpfungsordnung Gottes wird eingeebnet, aber jetzt werden wir beharret bis ans Ende der Bezählig. Und das ist für uns jetzt das Entscheidende, dass wir den Lauf vollenden. Und ich war fast motiviert, über Psalm 90 zu sprechen. Also ist jetzt die nächste Botschaft. Wir sind mit dem ersten Teil fertig, 11 Uhr, und jetzt geht es ja von 11 bis 12 weiter. Das Charisma der Länge. Nicht, dann habt ihr echt einen Grund. Wir haben den Seibel ausgeschlossen. Warum? Nach der letzten Predigt war das Publikum erledigt. Uns ging es wie zur Zeit Paulus. Die ersten sind vom Stuhl gekippt, beim Fenster rausgefallen. Also der Mann muss weg. Schaut, Psalm 90 ist so gewaltig. Mose blickt am Ende der 40 Jahre Wüstenwanderung zurück. Ist der einzige Psalm, von dem wir definitiv wissen, ist von Mose. Und dann, das macht dann Zorn. Und er denkt eben an diese 40 Jahre Wüstenwanderung, dass wir so vergehen und dann Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetat stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor dein Angesicht. Unerkannte Sünde. Darum fahren unsere Tage dahin und durch deinen Sohn, wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz, unerkannte Sünde. Was ist bei uns nicht bereinigt? Das ist jetzt das Wichtigste, liebe Freunde. Wenn ich wüsste, der Herr kommt nächste Woche, was muss ich in Ordnung bringen? Was stimmt nicht? Und wenn wir ehrlich sind, kann Gott manches aufdecken durch sein Wort. Das ist jetzt das Allerwichtigste. Das ist unser Propium, nicht jetzt die einzelnen Einzelheiten, Details mit Virus oder Varus oder Virologie und so weiter. Und ich sage es ja nochmal zur Auflockerung, wie nennt man ein Fußballspiel mit Mundschutz, Maskenball, und da gibt es noch andere Witze und dergleichen. Und wir hatten ja das Corona-Lied. Das ist jetzt das Entscheidende, dass wir den Lauf vollenden und vor Gott als rein erfunden werden. Du stellst unsere unerkannte Sünde ins Licht vor dein Angesicht. Darum fahren unsere Tage dahin wie ein Geschwätz. Mir erzählte Benedikt Peters, seine Schwester, Intelligenzbeste, aber so typische Powerfrau, Selbstverwirklichung und so weiter. Und sie trafen sich nach Jahren wieder mal. Und da zitierte er, verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Und da sagte die zusammen. Und begann zu weinen. Vorher alles, das Ich im Mittelpunkt. Ja, und wenn wir zurückschauen, ich kann ja jetzt zurückschauen, mehr als 50 Jahre. Und ich darf euch sagen, je älter man wird, desto schneller fliegen die Jahre dahin. Das ist genau das, was hier steht. Du hast als Kind, als junger Mensch eine ganz andere Zeitwahrnehmung als ein Alter. Da geht es auf einmal immer schneller. Darum fahren unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wird 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Hier sind etliche, die leben schon auf göttlichen Bonus, einige schon Superbonus über 80. Reinhold, gratuliere. Und schaut, jetzt kommt der entscheidende Satz. Wer glaubt, dass das so erzürnet? Wer fürchtet sich vor dir in deinen Grimm? Wir lesen in den Sprüchen immer wieder Furcht Gottes, und in den Psalmen ist der Weisheit Anfang. Und liebe Freunde, wenn man sehen will, wie dieses Wort stimmt, in jetzt konträren Sinne, hier haben wir eine Generation, der hat man die Furcht durch die Kulturrevolution restlos ausgetrieben, die Furcht vor Gott. Und jetzt haben wir 100 Ängste eingehalten. Man fürchtet sich vor globaler Erwärmung, vor Kohlendioxid, ich weiß nicht was alles. Man hat nicht mehr Furcht vor Gott. Und ich habe es noch im Ohr, wie Wilhelm Busch sagte, wenn ihr nicht glaubt, dass es eine Hölle gibt, dann sind sie so dumm, ich rede mit euch nicht mehr. Furcht vor Gott ist der Weisheit Anfang. Würden wir solche Gesetze verabschieden, wie wir sie heute haben, wenn wir noch etwas Furcht Gottes hätten. Und es ist für jemanden, der ja Zeitzeuge ist eines gewissen Wertenwandels, bei den Jüngern ist das ja anderen. Aber als ich zum Glauben kam, gab es noch keine nackten Frauen zu sehen auf den österreichischen Illustrierten. Ein Politiker, der geschieden war, musste die Koffer packen. Ein Hotelbesitzer, der ein Pärchen unverheiratet übernachten lassen, gab einen Kuppeleiparagrafen. Der bekam Stress mit dem Staat. Alles vorbei. Wer glaubt, dass du so sehr zürnest? Wer fürchtet sich vor deinen Grimm? Das ist das Wichtigste. Neue Furcht Gottes bekommen. Und jetzt steht der entscheidende Satz, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Ich denke öfters über den Tod nach, irgendwann stehe ich vor Gott und schließe ab mit folgender Geschichte, war in dem HMK-Heft Stimme der Märtyrer zu lesen, in der letzten Nummer. Im Jahre 2007 beschloss Massoud, ist also schon jetzt einige Jahre her, seinen Bruder Reza ein letztes Mal im Gefängnis zu besuchen. Das war ein ganz brutaler Mensch, der hat jemanden umgebracht, auf den wartete im Iran die Todesstrafe. Er dachte, es wäre gut, wenn jemand aus der Familie ihm noch wenig Trost spende, bevor er für den Mord bestraft werden würde, den er begangen hatte. Und Massoud fühlte sich als einziger in der Lage dazu. Aber ganz zu seiner Überraschung strahlte Reza bei seinem Besuch tiefen Frieden aus. Er musste nicht getröstet werden. Ich dachte, ich würde ihn aufgewühlt und verängstigt vorfinden. So geht's ja Leuten, wenn es geht zur Hinrichtung und so weiter. Aber er war ganz und gar ruhig und grüßte mich mit einem Lächeln im Gesicht. Er war voller Hoffnung, erinnert sich Massoud. In der kurzen Zeit, die ihm noch bis zu seinem Tod blieb, sagte er zu mir: Weißt du, wo dieser Friede und diese innere Kraft herkommt? Und Reza berichtete von Amir, einem Pastor, der ihm im Gefängnis von Jesus erzählt hatte. Und der war im Gefängnis, weil er eben Jesus weitergesagt hat, in diesem Iran mit seiner Scharia ist das ein todeswürdiges oder jedenfalls gefängniswürdiges Verbrechen. Er kam deswegen ins Gefängnis. Und dann erzählt der Todeskandidat Reza weiter: Vor 2 Tagen habe ich ein neues Leben geschenkt bekommen. Nun habe ich keine Angst mehr vor dem Tod. Erklärte Reza seinem Bruder: Ich weiß jetzt, dass Jesus Christus mich angenommen hat und dass ich bei ihm sein werde. Und das ist das Wichtigste, was wir weiterzugeben haben. Das ist unser eigentliches Proprium. Wir haben die Antwort auf die Grundfrage: Gibt es ein Weiterleben nach dem Tod oder nicht? Und danach drängte er Masud, ebenfalls sein Vertrauen in Jesus zu setzen und Vergebung für seine Sünden zu suchen, damit er gerettet würde. Er hätte gern noch mehr zu mir gesagt, berichtete Masud, aber der Gefängniswärter unterbrach uns, weil unsere Zeit abgelaufen war. Sie packten meinen Bruder und brachten ihn zu seiner Hinrichtung. Aber ich konnte beobachten, dass er tiefen Frieden hatte und innerlich betete, während er fortgeführt wurde. Können wir sagen, wie Paulus: Ich habe den Lauf vollendet? Liebe Freunde, ich wünsche euch das von ganzem Herzen. Und wie kam das? Dieser Reza war unkontrollierbar, hatte immer schlechte Laune, niemand mochte ihn. Aber als er von mir das Evangelium hörte, spürte er einen Geist der Liebe und des Friedens. Das überzeugt ihn. Mein Freund, warum bist du hier? Fragte Reza Amir. Wie kommt es, dass ein so guter Mensch wie du hier im Gefängnis landet? Also nochmals, der Reza hat jemand umgebracht, der war Todeskandidat, der Amir war dort auch gelandet. Strafe, nicht Todeskandidat, weil er das Evangelium weitergesagt hat, dass sie in diesem muslimischen Land einen Moslem versuchen zu bekehren, ein todeswürdiges Verbrechen laut Scharia. Warum bist du hier? Was hast du getan? Ich bin deinetwegen hier, hat der Arme geantwortet, damit du die gute Nachricht von Jesus hören und gerettet werden kannst. Von Emotionen überwältigt ergriff Reza Arme und sagte: Glaubst du wirklich, dass ein derart schlechte und böse Person wie ich Gott so wichtig ist, dass er etwa jemanden hierher schickt, um sich mir vorzustellen? Amen erzählt ihm das Gleichnis von dem verlorenen Schaf und erklärte, wie sehr sich die Engel über ein verlorenes Schaf, das wiedergefunden wird, freuen. Und weil es die Situation von Reza so genau schilderte, er erzählte ihm auch von dem Dieb, der neben Jesus gekreuzigt worden war und kurz vor seinem Tod sein Leben Jesus übergeben hatte. Bitte bete für mich, antwortete Reza unter Tränen, und hilf mir, Erlösung zu finden wie dieser Dieb. An diesem Tag übergab Reza sein Leben Jesus und begann ein neues Leben. Sein Verhalten, die Art, wie er redete, selbst sein Aussehen veränderte sich. 2 Tage später wurde ein anderes Gefängnis verlegt. In den darauffolgenden Tagen wurde die Todesstrafe vollstreckt. Und dann hat er sich, war so verändert bei seinen Gefängnisinsassen, weil er der unleidigste Typ war, noch entschuldigt. Und ging mit tiefem Frieden zur Hinrichtung. Das vermag die Gnade Gottes. Das ist das Wichtigste: Vergebung der Schuld. Weißt du das? Oder sind wir nur Mitläufer? Mach das fest. Und abschließend, ein weiterer Grund, mich auszuschließen, stelle ich jetzt noch Fragen. Martin, wo steht, dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben? Vers. Wer hilft ihm? Sehr gut, also fast, ja. Du darfst Ältester bleiben. Vers 13. Nee, ich erwähne das jetzt wegen, weil das womöglich nehmen wir mit. Nehmt das mit, wenn's wirklich zum Ende geht, da haben wir nichts Sichtbares mehr. Wir klammern uns gerne an irgendwelche sichtbaren Dinge und womöglich eine letzte Ölung und ich weiß nicht was. Du hast nur das Wort. Unser Bekenntnis soll sein wie ein Petrus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Nehmt das mit, lernt das auswendig. Also 1. Johannes 5, Vers 13, solches habe ich euch geschrieben, ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Und bitte betrachtet das oder beachtet das auch, wenn ich das nicht weiß, sagen die Verse vorher, du machst Gott zum Lügner. Wer weiß eine weitere Stelle, aber damit mache ich dann Schluss. Und ich hoffe, dass ich das eingrebe bei euch, ich habe das ja schon mehrmals hier gesagt. Also Reinhold, du bist unser Superbonus-Senior. Haben wir Frieden mit Gott und Zugang zu der Gnade, in der wir stehen. Ja ist, wie formuliert man das jetzt höflich? Man kann ja nicht sagen, falsch setzen, nicht genüge. Nein, stimmt auch nicht. Ist im Prinzip richtig, aber mir geht es darum, wo steht Wissen? Da gibt es drei Stellen im Neuen Testament. Also die erste ist die allerwichtigste, die zweite, 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, sagt Paulus, nicht wir hoffen, wir glauben, wenn unser irdisches Haus zerbrochen wird. Martin, du hältst dich gut, aber bei mir, als ich hierher kam vor 30 Jahren, da war noch jetzt alles untreu in diesen letzten Tagen. Zähne verlassen einen, Haare verlassen einen und so weiter. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus zerbrochen wird, haben wir ein Haus, nicht mit Menschenhänden, sondern von Gott gemacht, das ewig ist im Himmel. Liebe Seele, weißt du das? Und wenn nicht, dann geh auf deine Knie und rufe zu Gott. Und wie wir da in diesem Lied vorgelesen bekommen haben, wir tragen viele Masken mit dieser Schuld, die er vergibt. Und dass du von Herzen weißt, auch wenn du die Diagnose bekommst, und das ist auch so ein Erdbeben für manche einen, sie haben Krebs. Da fliegt das Sichtbare weg. Habe eingangs dieses Beispiel erzählt, dass du sagen kannst, wir wissen, wenn dieses Haus zerbrochen wird, wenn der Körper zerfressen wird und so weiter, haben wir eine ewige Bleibe bei dem Herrn der Herrlichkeit. Ich bete zum Abschluss. Ach, Herr Jesus, wenn das mitgenommen wird und bei solchen, die es vielleicht noch nicht wissen, nicht unbedingt bei den Anwesenden, aber möglich bei Livestream zuschauen, es gibt diese einmalige Botschaft, wir dürfen Heilsgewissheit haben. Herr, wir haben es etwas erwähnt, die Ereignisse, die Wehen der letzten Tage, was der Apokalypse auch sagt, mit zum Teil ganz verblüffenden Prognosen. Aber dies ist das Entscheidende. Nicht unbedingt, dass ich alle Einzelheiten weiß über eine Virusepidemie, aber das allergrößte Geschenk, ich darf ewiges Leben haben. Und Herr, wir danken dir von Herzen für diesen Reser, der mit Frieden zur Hinrichtung ging, der seinen Bruder noch in diesen letzten Stunden fürs Evangelium gewonnen hat und der dann wiederum andere. Ach, was vermag nicht deine große und unglaubliche Gnade? Und wir schließen ab mit diesem wunderbaren Vers, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade viel mächtiger geworden. Amen.